Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Na, habt ihr im Mai fleißig Vögel gezählt? Keine Sorge, wir haben heute keine Meise, naja, zumindest nicht mehr als sonst. Aber das hat einen ganz konkreten Anlass, denn jedes Jahr am 2. Mai-Wochenende sind alle NaturliebhaberInnen bei der NABU-Aktion Stunde der Gartenvögel aufgerufen, die Vogelsichtungen bei sich vor Ort zu notieren und letztlich zu melden.
Ja, sehr schöne Aktion, aber keine Sorge, falls ihr sie verpasst haben wolltet, die kommt zum einen jedes Jahr wieder und zum anderen stellen wir euch heute auch noch viele andere Wege vor, auf denen ihr als Laien aktiv die Forschung unterstützen könnt. In dieser Folge geht es nämlich um Citizen Science, also BürgerInnenwissenschaft.
Ja, spannendes Thema und damit willkommen zurück im Grünland mit Julia
und Jana. Ja, heute wird es bei uns mal wieder so richtig hands-on im Grünland. Also Citizen Science, das klingt jetzt erstmal ziemlich offiziell und wichtig und ist es tatsächlich auch, denn es geht darum, wie Menschen, ganz normale Menschen wie du und ich, in der Forschung mit anpacken können. Denn Citizen Science bildet quasi eine Schnittstelle von Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Denn für gute Wissenschaft braucht es jede Menge Daten und helfende Hände. Und je mehr Menschen beim Sammeln helfen, desto schneller und besser geht es eben in der Forschung voran. Das Prinzip ist dann, dass interessierte Menschen ganz viele Dinge sammeln, messen, kartieren, fotografieren, dokumentieren und so weiter. Also alles Mögliche von Insekten über Vögel, Pflanzen, auch Luft- und Lärmverschmutzung zum Beispiel oder Stammbäume, alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Und das reicht dann von wissbegierigen, engagierten Laien bis hin zu wirklich auch kompetenten Expertinnen oder Forschenden auf dem jeweiligen Gebiet. Genau diese Verzahnung sozusagen macht dann das Konzept aus.
Ja, und der Begriff Citizen Science mag für euch jetzt erstmal wie ein neues Phänomen klingen. Das ist aber gar nicht der Fall, denn tatsächlich kann man die erste organisierte Aktion zurückverfolgen. Diese fand von Forschenden in Zusammenarbeit mit BürgerInnen, wie eben das Konzept angelegt ist, schon zu Weihnachten im Jahr 1900, also kann man sich ganz gut merken, in den USA statt. Damals wurde aufgerufen zum Christmas Bird Count. Auch hier sind wir wieder bei der Vogelzählung und wir hatten ja eingangs schon die Stunde der Gartenvögel. Ein Pendant dazu im Winter ist die Stunde der Wintervögel, auch eine NABU-Aktion, bei der ihr mitmachen könnt. Diese Zählungen werden seither jährlich wiederholt, um den Bestand bestimmter Arten festzustellen. Und natürlich, je länger der Zeitraum dann andauert, desto genauer kann man dann auch Rückschlüsse ziehen. Grundidee ist aber immer gleich geblieben. In den letzten Jahren hat sich hier allerdings einiges getan, was natürlich den digitalen Technologien zu verdanken sind, die mit reinspielen und die es Menschen jetzt möglich machen, dass sie ortsunabhängig an diesen Forschungsprozessen teilhaben. Ganz häufig werden beispielsweise über Smartphone-Apps Daten erhoben oder über eigens programmierte Webseiten online gesichtet und ausgewertet.
Genau, da gibt es eine ganz coole zentrale Plattform hierzulande, die heißt Mitforschen, gemeinsam Wissenschaften. Und dort sind dann quasi alle Citizen Science Projekte und AkteurInnen in Deutschland gelistet und es können auch neue Projekte angelegt werden. Auf der Seite könnt ihr euch dann informieren über aktuelle Projekte und Entwicklungen. Es gibt auch Weiterbildung da und insgesamt leistet ihr einfach wichtige Arbeit in der Vernetzung der Citizen Science AkteurInnen, national, aber auch international. Betrieben wird das Ganze von Wissenschaft im Dialog und dem Berliner Museum für Naturkunde. Da fahre ich dieses Wochenende hin und ich freue mich schon sehr drauf.
Ah, toll.
Genau, und wird auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Und vergangenes Jahr verlieh diese Plattform erstmals den Wissen der Vielen Forschungspreis für Citizen Science. Mhm. Ausgezeichnet wurden da Forschende, die besonders herausragende Forschungsarbeiten unter Anwendung von eben Citizen Science erreicht und publiziert haben. Das Ganze wird auch tatsächlich gewürdigt. Mhm. Und wenn ihr euch da konkreter für diese prämierten Projekte interessiert, dann gibt es da auch eine eigene Website dieses Wettbewerbs, Auf die Plätze heißt er, wo Teilnehmende ihre Ansätze kurz vorstellen. Das findet ihr natürlich alles in den Shownotes.
Ja, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, aber was sind das denn jetzt eigentlich so für Projekte, an denen man mitforschen kann? Ein paar haben wir ja so ein bisschen anklingen lassen, aber die Bandbreite ist echt groß und da gibt es ein vielfältiges Angebot, wo man dann eben über die Plattform auch in verschiedene Kategorien einsteigen kann. Das reicht von Ahnenforschung über Archäologie, Ernährung, Geschichte, Gesellschaft, Gesundheit, Gewässer, Klima, Kultur, Landnutzung, Mikroorganismen, Pflanzen, Stadt, Technik, Tiere und Wetter.
Also für jeden was dabei eigentlich.
Genau. Es geht jetzt hier nicht mit so Aufzählungen weiter. Wir wollten euch nur einfach mal einen Einblick geben, was da alles möglich ist. Und außerdem habt ihr nämlich die Möglichkeit, bei dem jeweiligen Projekt anzeigen zu lassen, ob man sofort losforschen kann, ob man auch online mitmachen kann. So ist ja für viele auch ganz gut, wenn man standortunabhängig ist. Es gibt dann auch entsprechend einen Hinweis, wenn es eine eigene App gibt zum Beispiel. Dann, was ich auch ganz cool finde an diesen Projekten, es wird angezeigt, ob eine Teilnahme mit Kindern möglich ist. Und natürlich, wenn es einen bestimmten Aktionszeitraum gibt, so wie jetzt eben bei der Stunde der Gartenvögel, die halt für den Mai terminiert ist. Sieht man also konkret schon auf der Übersichtsseite, bevor man dann in ein Projekt reingeht. Und es soll natürlich auch erwähnt sein, neben dieser zentralen Plattform Mitforschen, gemeinsam Wissen schaffen, existieren auch Netzwerke an Forschungseinrichtungen, also außerhalb von universitären Strukturen. Beispielsweise ist da zu nennen das Citizen Science at Helmholtz Netzwerk und der Leibniz Arbeitskreis Citizen Science.
Genau. Ihr seht, es gibt ganz schön viel Angebot. Mhm. Wir wollen da jetzt heute nur mal beispielhaft ein paar Projekte rausgreifen, die eben thematisch hier in unseren Nachhaltigkeitspodcast passen und die auch noch nicht abgeschlossen oder eben sehr stark regional begrenzt sind. Also da gibt es wirklich unterschiedlichste Facetten von, wir treffen uns hier im Nachbarort, um Vögel anzugucken, bis zu, wir zählen international eine bestimmte Insektengruppe oder so. Ne? Also wirklich sehr andere oder sehr unterschiedliche Dimensionen. Und wichtig war uns natürlich auch, dass Laien daran teilnehmen können. Vielleicht sind unter euch auch ein paar Forschende, umso cooler, aber bestimmt auch viele, die jetzt nicht unbedingt naturwissenschaftlich normalerweise unterwegs sind. Und wir starten mal mit Projekten, die sich auf quasi Naturphänomene beobachten, beziffern und melden runterbrechen lassen. Neben der Stunde der Gartenvögel, die wir jetzt schon mal erwähnt haben, gibt es auch noch eine Vielzahl von anderen Projekten im Bereich Flora und Fauna.
Genau, ich gehe jetzt mal da ganz konkret in Projekte rein. Finde die Schlüsselblume ist so eins. Kennt ihr bestimmt, im Frühling steht dieser geschützte Frühblüher gar nicht mehr so häufig auf den Wiesen. Und da ist man dazu angehalten mit einer eigenen App. Ich habe das tatsächlich auch schon mal ausprobiert, so ein paar bestimmte Merkmale entsprechend des Blütenstandes zu notieren. Und außerdem wird quasi der Einfluss der Landschaft auf diese Art, auf die Schlüsselblume, dann durch diese Informationen immer so ein bisschen greifbarer. Dann auch in der Stadt, insbesondere Tree Checker. Das zielt darauf ab, herauszufinden, welche Straßenbäume, einfach Bäume, die in Städten entlang der Infrastruktur gepflanzt sind, besonders gut geeignet sind für die Stadt der Zukunft. Also da werden so unterschiedliche Dinge beobachtet. Wie geht's dem Baum? Ist der trocken? Ist der hitzeanfällig? Wie wirkt er auf mich? Das sind so die Fragen dahinter. Dann, was ich ganz cool finde, ist auch die Apfelblütenaktion. Also vielleicht eher in den Obstbauregionen bei euch. Das sammelt wirklich ja wichtige Informationen für die Klimaforschung, indem man eben beobachtet, welche Stadien so eine Apfelblüte bis hin zum fertigen Apfel durchläuft und vor allem, wann das dann entsprechend im Jahresverlauf passiert. Dann könnt ihr auch Eindringlinge melden, also fast so ein bisschen Detektivarbeit.
Und Alarmanlage spielen.
Ja, genau, nämlich bei der Koordinationsstelle Invasive Neophyten, kurz Corina. Invasive Neophyten, denkt ihr euch jetzt, was ist das eigentlich? Damit bezeichnet man Pflanzen, die erst seit dem Jahr 1500, da ist die Grenze gezogen, in Deutschland vorkommen, also tendenziell eben eingeschleppt wurden, in Anführungszeichen, und schädliche Auswirkungen haben auf die heimischen Gewächse. Dann ist da eine Auskopplung getroffen worden. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf HundehalterInnen. Die Aktion heißt Igamond Dog. Und das finde ich total spannend, weil nämlich die BürgerwissenschaftlerInnen mit ihren Hunden gemeinsam ausgebildet werden zu Artenspürhundeteams. Die suchen dann eben gemeinschaftlich nach invasiven, also gebietsfremden Arten. Und somit soll dann eben deren Ausbreitung zum einen mal bekannt werden durch dieses Monitoring und dann letztlich auch verhindert werden, dass sie sich noch weiter vermehren.
Ist doch super für Hunde, die zu viel Energie haben, denn total. Wir wissen alle, ne, so Nasengeruchsarbeit ist für Hunde mega anstrengend. Dann könnt ihr die mal ein bisschen auspowern und noch was Cooles, Gutes tun dabei.
Ja, ich glaube, was bei vielen jetzt rauskommt, dass es oft wirklich auch so einen fast Gaming-Ansatz hat. Also es macht tatsächlich total viel Spaß, ja. Was auch nämlich richtig Spaß macht, sich bei Sowiak an der Forschung an gebietsfremden Raubtierarten zu beteiligen. Was meinen wir damit? Naja, klar, haben wir jetzt hier keine Löwen oder ähnliches. Auch wenn man ja kürzlich aus Berlin diese Bilder kennt, die sich dann ja doch nicht als Raubtier, sondern als Wildschwein wahrscheinlich rausstellten.
Wahrscheinlich, wer weiß.
Genau, aber es geht um bestimmte Marder- und oder Waschbärarten, die bei uns eben eigentlich nicht heimisch sind und den heimischen Arten die Gebiete streitig machen, plus teilweise eben Zoonosen auslösen, also entsprechend Krankheiten übertragen, die gegebenenfalls eben auch auf Menschen übergehen können. Da leistet ihr auch eine wichtige Arbeit.
Genau. Also schon viele spannende Projekte. Wir wollen mal von den Raubtieren zu was bisschen ein kleinerem übergehen. Und zwar Insekten. Natürlich großes Herzensthema vieler und das auch zu Recht, weil wir alle wissen, hoffe ich, wie schlecht es um unsere Insekten steht mittlerweile. Auch wenn ich diese Woche schon wieder arg von Mücken zerstochen wurde und dachte, gibt es davon wirklich so wenige, habe ich nicht den Eindruck. Aber tatsächlich ist es ja leider so. Dementsprechend gibt es auch Projekte zum Monitoring von Hummeln und Wildbienen. Also Hummeln sind auch Wildbienen, aber ihr wisst, Schmetterlingen und Faltern, Eichhörnchen, der gesamten Vogelwelt, Igeln, Feldhamstern, Kaninchen und. Sehr umfassend ist der naturgucker.de. Da kann man auch Teil der Community werden und Naturbeobachtungen hochladen und auch Fotos hochladen. Und dann können nämlich Naturschutzbehörden und WissenschaftlerInnen diese Daten nutzen. Wie gesagt, da ist oft nicht die Kapazität, diese Daten selbst zu erheben. Und da könnt ihr richtig viel beitragen dann, wenn ihr unterwegs einfach mal ein bisschen genauer hinschaut quasi oder einfach mal eine Weile irgendwo zählt, zum Beispiel auch im Insektensommer. Das läuft vom 31. Mai bis 9. Juni und dann nochmal vom 2. bis 11. August in diesem Jahr. Die Daten sind ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt eigentlich immer so zwei Phasen im Jahr. Das ist eine Gemeinschaftsaktion von dem NABU, vom LBV und eben von naturgucker.de. Und da müsst ihr euch einfach nur eine Stunde lang quasi das Summen und Brummen in der Umgebung anschauen und notieren, wer da euch so vor die Linse vielleicht fliegt. Vielleicht fotografiert ihr auch, aber es geht wirklich mehr darum, auf einer Liste quasi einzutragen, wen habe ich hier gesehen. Einfach auch ganz schön, um so zum einen wirklich so ein bisschen so eine Achtsamkeitsübung, einfach mal eine Stunde sitzt und Insekten beobachtet. Aber man lernt natürlich auch wahnsinnig viel dann über die Fauna vor Ort sozusagen. Und dann könnt ihr danach vielleicht ein paar Wildbienenarten unterscheiden und so. Das ist ja auch ganz cool. Und wenn ihr euch auch mit anderen austauschen oder sogar international vernetzen wollt, dann empfehlen wir euch auch noch iNaturalist. Das ist ein soziales Netzwerk und auch ein Citizen Science Project. Das wird von der California Academy of Sciences und der National Geographic Society betrieben. Und diese Plattform sammelt Fotos oder auch Tonaufnahmen von Lebewesen, also Pflanzen, Tiere, Pilze etc. mit Aufnahmeort und Datum, das ist ganz wichtig, damit man das kategorisieren kann. Und dann werden sie zunächst von einem Computer ausgewertet und dann nochmal von Sachkundigen, damit das auch alles seine Richtigkeit hat. Und da kann man dann auch Gruppen gründen und beitreten und sich zum Beispiel zu einem Bioblitz treffen. Fand ich ganz interessant. Das ist dann sowas wie, wir treffen uns alle an dem Ort für 2 Stunden und dann versuchen wir quasi in der Zeit so viele Tiere und Pflanzen wie möglich zu katalogisieren. Da gibt es ganz coole Aktionen und wie gesagt auch irgendwie schön, dann mit anderen interessierten Leuten zusammenzukommen sozusagen.
Ja, total. Wir haben schon 2 Aspekte angesprochen, die es so besonders machen, glaube ich. Das eine ist wirklich fast so ein bisschen dieser spielerische Ansatz und sich zu vernetzen. Und ehrlicherweise sind wir alle besser ausgestattet denn je, weil die meisten von uns natürlich ein entsprechend gutes Smartphone mit sich führen. Und vielfach werden eben auch die Naturbeobachtungen mit Foto-Uploads verknüpft, denn diese Fotos helfen der Wissenschaft, bestimmte Arten überhaupt zu erkennen oder Phänomene im Zeitverlauf zu rekonstruieren. Und da habe ich auch noch mal ein paar mitgebracht. Das eine ist Coastwards. Da könnt ihr Küstenbilder aus aller Welt hochladen. Das hilft der Wissenschaft, die Risiken des Meeresspiegelanstiegs zu studieren und auch einfach die Veränderungen dann wahrzunehmen, insbesondere wenn man natürlich eine größere Zeitspanne sieht. Dann gibt's noch Beach Explorer, das bezieht sich auf den Nordseestrand. Wer da nämlich einen Strandfund macht, der kann zum einen via Beach Explorer die Bestimmungshilfen nutzen und ja, Wissenswertes erfahren über die Art, die da so vorliegt. Und außerdem hat es eben den Zweck, wissenschaftliche Erforschung unserer Küsten einfacher zu machen. Vielleicht erinnert ihr euch auch an Janas Good News kürzlich. Die handelten ja von der Rückkehr der Seepferdchen. Auch hier gibt es nämlich ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Organisationen, die sich aber genau auf diesen Foto-Upload bei Beach Explorer stützt. Und da könnt ihr dann wirklich loslaufen. Und wenn euch ein Seepferdchen eben da an der Küste vor die Linse kommt, das dann entsprechend melden.
Genau. Und falls ihr jetzt sagt, mit Seepferdchen und Küsten und so habe ich nicht so viel am Hut, auch fein. Ihr könnt euch einfach durch Wald und Wiesen streifen und dann die Flora Incognita App benutzen. Ich persönlich nutze die wahnsinnig gerne. Die ist nämlich
ja,
echt
ist toll.
Richtig, richtig zuverlässig. Man muss da einfach nur kurz eine Blüte oder ein Blatt oder so fotografieren und dann spuckt einem das aus. Was ist das für eine Pflanze? Ich bin nämlich neulich zum Beispiel lief ich durch den Wald und ich so, okay, was ist diese Pflanze, die hier überall wächst, also in Massen? Und dann stellte sich raus, das war Knoblauchsrauke und die kann man komplett essen. Habe ich einfach ein bisschen was gepflückt und mitgenommen.
Das ist sogar eine tolle Heilpflanze.
Aber Heilpflanze weiß ich nicht, aber auf jeden Fall komplett essbar und schmeckt halt so nach Knoblauch. Das war richtig cool. Das habe ich tatsächlich auch nämlich mit dieser App dann rausgefunden. Die bietet eben diese automatische Pflanzenbestimmung mit modernen KI-Methoden. Wie das genau funktioniert, keine Ahnung, was dahinter abläuft, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und das Coole ist, dass ihr durch diese Fotos auch wirklich einen wichtigen Beitrag zum Pflanzenmonitoring in Deutschland leisten könnt. Man kann dann nämlich auch das Foto eben hochladen und sagen, wo habe ich das gefunden und so weiter und so quasi die Datensammlung füttern. Und es gibt auch noch das Landschaftsfotoportal. Da wird untersucht, wie sich unsere Landschaften im letzten Jahrhundert verändert haben. Das müssen nicht unbedingt die Smartphone-Fotos sein. Da kann man auch Papierfotos oder Dias oder halt eben auch Digitalbilder hochladen. Dann letztendlich geht es darum, einfach Fotografien aus privaten Beständen zu sammeln in diesem Portal. Und die werden dann eine wertvolle Quelle für die Erforschung von Veränderungen der Naturräume. Auch das eine coole Sache. Und da kann man vielleicht mal durch ältere Fotoalben stöbern. Oder wenn ihr schon länger fotografieaffin seid, habt ihr da ja vielleicht ganz coole Sachen.
Ja, jetzt haben wir euch schon einiges vorgestellt. Vielleicht rattert es schon in eurem Kopf und ihr habt einiges an Material, wovon wir tatsächlich, Jana hat es vorhin eh schon angekündigt, von Mücken zerstochen, teilweise sehr viel Material haben. Und womit man sogar eben noch die Wissenschaft unterstützen kann. Mit Mücken beispielsweise. Das geht wie folgt. Diese Mücken fangen, einfrieren ist wichtig, damit man sie in einem Stück auch dann verschicken kann. Und zwar für den Mückenatlas. Warum, wieso, weshalb? Es geht darum, zum einen die Verbreitung als auch die unterschiedlich vorkommenden Mückenarten genauer zu erforschen. Teilweise sind die ja auch Träger bestimmter Mutationen und Ähnliches.
Stichwort Tigermücke und so.
Genau. Und das interessiert natürlich die Wissenschaft. Oder was ich auch eine total coole Sache finde, vielleicht auch eher für die größeren Kinder, wenn für Kinder, man kann eine eigene Wetter- und Umweltmessstation bauen, die Sensebox. Da werden nicht nur deine Daten dann gesammelt, sondern auch die aller anderen Senseboxes. Die fließen zusammen in eine Online-Karte, die dann auch wirklich für alle öffentlich zugänglich ist. Ist vielleicht ein bisschen technischer, aber ich würde sagen, auch unbedingt für Schulen im Informatikunterricht geeignet. Das ist auf jeden Fall ein cooles Projekt.
Mal was mit Alltagsanwendungen.
Genau, und wir hatten es vorher schon so mit Entschleunigung und Runterkommen mit und in der Natur. Und darauf angelegt ist auch der sogenannte Dawn Chorus. Einfach mal innehalten und der Natur zuhören. Denn im Rahmen von Dawn Chorus werden weltweit Aufnahmen des morgendlichen Vogelkonzertes gesammelt, um die Artenvielfalt hörbar zu machen und zu erforschen. Es gibt auch aktuell schon eine Beta-Version einer KI-gestützten Vogelstimmenerkennung. Also wenn ihr euch fragt, wer piept denn da eigentlich vor meinem Fenster, probiert's doch mal aus. Kann ich sehr empfehlen, habe ich auch schon mitgemacht. Und ich finde sowohl tatsächlich diese App als auch letztlich die Webseite unheimlich schön gestaltet. Und das ist auch ein bisschen Sinn, dieses Projekt, das Natur und Kunst zu verbinden.
Da muss ich jetzt kurz mal reinschauen. Stop and listen. Okay. Okay, ich sehe süße Illustrationen. Da bin ich sofort, dabei. Sehr schön.
Hübsches Rotkehlchen.
Ja. Birding hat ja total auch zugenommen in den letzten Jahren. Ne? Also diese Vogel beobachten. Da gehen selbst junge Leute mittlerweile, das ist nicht mehr so ein Rentner-Hobby irgendwie, das geht richtig ab. Ich habe tatsächlich auch so eine App auf dem Handy, die heißt Merlin. Die kann ich auch sehr empfehlen, wenn ihr unterwegs seid. Ich stehe manchmal im Wald und die schmeiße ich die einfach an und dann nimmt der halt einen Moment auf. Man muss es auch nicht hochladen oder sowas, kann man auch. Aber man kann es auch nur für sich quasi auswerten und der hört dann sozusagen, okay, wer piept hier jetzt gerade, wie Julia sagt. Und dann listet er einem so die verschiedenen Vogelarten auf. Und das finde ich total faszinierend, dass der das überhaupt hinbekommt, da irgendwie auch irgendwie 3, 4 auseinanderzuhalten oder so. Aber das funktioniert auch erstaunlich gut.
Stimmt, kenne ich auch.
Ja, ziemlich cool, wenn man auch so sagt, auch so ein paar Vogelgesänge würde ich schon gerne mal erkennen können. Dann hilft die App dabei auf jeden Fall auch. Auch ganz cool für einige Projekte könnt oder ihr konntet ihr, jetzt ist schon fast ein bisschen spät, aber vielleicht für nächstes Jahr mal, eure eigenen Gärten und oder Balkone zur Verfügung stellen. Ja, bei einigen ist der Aktionszeitraum schon vorbei oder es läuft eben schon, aber mal einen Knoten ins Taschentuch machen fürs nächste Jahr. Da gibt es auch eine App, die heißt Garden Up und die ermittelt mit Hilfe eines Algorithmus die ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit in Privatgärten. Und ich glaube, wir kennen alle genügend Steingärten oder grüne Höllen.
Vorgärten des Grauens.
Ganz interessant. Und die App liefert dann Vorschläge, wie man eben im eigenen Garten noch nachhaltiger agieren kann. Auch cool ist Increase. Da geht es darum, alte Bohnensorten zu bewahren. Innovative und dezentrale, vor allem Saatgutkonservierung, Vermehrung und auch Weitergabe, eben mit dem Ziel, die Agrobiodiversität zu erhalten. Natürlich an der Stelle nochmal Hinweis auf unsere vorletzte Folge oder so, also die 99 auf jeden Fall.
Die Saatgutfolge.
Genau, zum Thema Saatgut. Da, wenn, falls ihr den noch nicht gehört habt, dann hört auf jeden Fall mal rein. Da geht es nur um dieses Thema quasi.
Da geht es nur um dieses Thema mit unserem tollen Kollegen Matthias von landi.de. Und gleich kriegt ihr auch noch eine Empfehlung.
Liebe HörerInnen dieses tollen Podcasts, wir möchten euch zwischendurch noch eine Hörempfehlung geben.
Wir sind Pflanzenarzt und Gärtnermeister René Waders.
Und Hella Hofmann, Redakteurin bei der Zeitschrift Bild der Frau.
Gemeinsam hosten wir den Podcast mit Herz und Harke.
Wir nehmen euch mit ins Grüne und erzählen euch, was rund ums Gärtnern alles so anfällt.
Was jetzt in diesem Gartenmonat zu tun ist, das hört ihr hier.
Uns gibt's überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört.
Ja, jetzt haben wir ganz schön viel über einzelne Projekte gesprochen, aber warum sollte man das Ganze jetzt überhaupt tun? Wir haben es ja schon ein bisschen anklingen lassen an einigen Stellen, aber jetzt nochmal kompakt zusammengefasst quasi. Dieser Citizen Science Ansatz bietet eben wirklich eine Vielzahl von Vorteilen. Zum einen wirklich die erhöhte Datenmenge und auch Qualität, denn durch die Einbindung dieser breiten Basis von BürgerInnen können diese Projekte eben eine große Menge an Daten sammeln, die auch von hoher Qualität sein können. Nicht immer, aber man hat ja mal einen Glücksfund oder es sind auch wirklich Leute dabei, die einfach fachkundig sind. Und einfach dadurch, dass so viele Menschen an der Datenerfassung beteiligt sind, ist die Chance höher, dass man auch was Gutes erwischt. So ein bisschen Schwarmintelligenz quasi. Und das ermöglicht dann einfach eine umfassendere und präzisere Analyse. Und man kann auch den Forschungsumfang erweitern. Citizen Science erlaubt es Forschenden, Projekte durchzuführen, für die es sonst einfach gar keine Ressourcen gibt in dem Maße. Wir wissen alle, in der Wissenschaft fehlt es eigentlich immer an Geld und auch an Personal oft. Und mit der Hilfe von Freiwilligen können solche Forschungsprojekte dann eben viel größere geografische Gebiete abdecken oder auch komplexere Fragestellungen angehen, Projekte auch viel länger laufen lassen, weil man einfach über Jahre hinweg Daten sammeln kann. Das ist auch ein Riesenpunkt.
Außerdem, wir hatten es ja schon, dadurch, dass die Öffentlichkeit in diese wissenschaftliche Forschung eingebunden wird, öffnet das natürlich gleichermaßen die Wissenschaft oder die Forschung quasi überhaupt und fördert so das Verständnis und auch die Wertschätzung für Wissenschaft und Umweltschutz. Denn ich glaube, alle, die an solchen Projekten schon mal teilgenommen haben, können es bestätigen, man entwickelt da oft ein sehr persönliches Engagement für die Themen, die man da so erforscht, also vielleicht auch so eine kleine Leidenschaft und trägt so dann auch selber zur Förderung von Umweltbewusstsein und Umweltbildung bei, indem man einfach drüber spricht, sich mehr informiert, immer wieder austauscht und da auch immer tiefer dann selbst einsteigt. Außerdem fördert es natürlich die Zusammenarbeit, hatten wir ja schon eingangs definiert, zwischen WissenschaftlerInnen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Organisationen und eben der Öffentlichkeit. Dadurch, dass da jeder natürlich seine eigenen und unterschiedlichen Perspektiven, Hintergründe, Fachkenntnisse reinbringt, können die dann kombiniert werden, um komplexe Probleme gemeinschaftlich anzugehen. Und so führt es auch oftmals zu innovativeren Lösungen. Dadurch, dass man eben einfach so eine breite Basis von BürgerInnen mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten zusammenbringt. Es kann wirklich dazu kommen, dass durch diese Vielfalt von Teilnehmenden so ganz unkonventionelle Ansätze und Ideen entwickelt werden, die dann zu wirklich herausragenden Entdeckungen führen können, auf die man vielleicht einzeln im Forschungslabor eventuell gar nicht gekommen wäre. Stichwort Schwarmintelligenz.
Ja, und halt auch ein bisschen Stichwort Betriebsblindheit. Ne? Das ist ja, auch so ein bisschen, auch. Ja, so habe ich das gelernt, so haben wir das schon immer gemacht. Oder ich habe, das habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erzählt, dass ich wirklich zwei Freundinnen habe, die Ingenieurswissenschaften studiert haben. Und oft bei so einfachen, ingenieursmäßig angehauchten Problemen so völlig ein Brett vorm Kopf haben und dann so kompliziert denken. Und ja, man könnte ja hier und das. Und ich so, ja, man kann es so einfach so machen. Ja, stimmt. Ich meine, ihr habt das doch studiert. Manchmal ist da so ein Blick von außen wirklich auch super hilfreich. Wo kann das Ganze noch hingehen? Also wie Julia sagte, es gibt Citizen Science schon eine ganze Weile, aber wahrscheinlich wird es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter zunehmen, das Ganze, einfach weil die Bedeutung zunimmt in einer immer vernetzteren und technologisch fortschrittlicheren Welt. Und durch die Nutzung von Open-Source-Technologien oder auch interdisziplinären Ansätzen können eben diese Citizen Science-Projekte auch noch viel effektiver werden und eine größere Anzahl von Menschen erreichen. Mal abgesehen davon, dass wir auch immer mehr Menschen werden, also können auch immer mehr Leute mitmachen. Und in Zukunft wird Citizen Science voraussichtlich ja eine hohe Relevanz haben, wenn man sich anguckt, vor welchen globalen Herausforderungen wir so stehen, die wir bewältigen müssen. Ihr wisst es, Klimawandel, Artensterben, Umweltverschmutzung, da können wir alle auf jeden Fall ein ganzes Stück mithelfen. Und diese Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gesellschaft wird schon jetzt zunehmend als unverzichtbar angesehen, um eben nachhaltige Lösungen für komplexe Probleme zu finden.
Ja, nichts ist beständiger als der Wandel. Das spielt sicherlich auch da mit rein. Und diese Iterationszyklen werden immer kürzer. Insofern müssen wir ganz klar sagen, informiert euch bitte über all die Ansätze, Projekte, Möglichkeiten, die es da aktuell schon gibt. Denn teilweise ist es so, so einfach, selbst zur Forschung beizutragen. Und wie wir schon vielfach gesagt haben, es kann auch einfach richtig, richtig Spaß machen. Deshalb haben wir euch alles an Inspirationen und Informationen, wie ihr es gewohnt seid, in den Shownotes zusammengetragen. Also vielleicht spricht euch da das ein oder andere Projekt an. Wir würden uns drüber freuen, wenn ihr das dann auch mit uns teilen mögt. Wir sind da echt ganz gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, die Shownotes sind wirklich schon pickepacke voll, aber ganz ehrlich, Grünfutter und Good News müssen sein. Und da beginnt heute Jana.
Genau. Und ich habe diesmal ausnahmsweise kein Buch mitgebracht.
Was?
Ich weiß, was? Sondern eine App. Und zwar Unser blauer Planet heißt die. Und die wurde entwickelt von DeepWave. Wenn ihr jetzt sagt, kommt mir bekannt vor. Ja, genau. Das ist nämlich die Meeresschutzorganisation, die wir schon mal hier zu Gast hatten sozusagen in Form von Anna Groß in unserer Meeresschutzfolge. Das ist schon eine ganze Weile her, aber guck mal nach, die war echt sehr interessant. Und vor kurzem, glaube ich, hat Anja sie auch noch mal erwähnt, als sie hier zu unserer Jubiläumsfolge war. Und sie hat mir nämlich auch vor einigen Tagen empfohlen und ich habe es direkt mal ausprobiert. Die App basiert auf einer Meeresfibel, die es bei DeepWave schon länger gibt, die man da auch bestellen kann, gerade so für Schulklassen oder so oder eben auch für Kinder ist das super. Und die hat wirklich wunderschöne Illustrationen mit drin von Anna selbst. Also die sind sehr realistisch, aber wirklich total schön auch gemacht. Und genau, das Ganze wurde jetzt eben in diese App übertragen und da gibt es ganz viele dann, also kurze und sehr verständlich geschriebene Texte, oft irgendwie nur so ein Satz zu einem bestimmten Meerestier oder sowas, also ganz viel zum Lernen. Dann gibt es auch noch Quizfragen, die man beantworten kann, um so ein bisschen Wissen zu testen. Und dann sind auch noch verschiedene YouTube-Videos zum Beispiel eingebunden, die kann man dann in der App auch öffnen und dann noch mehr lernen oder einfach mal Dinge, die quasi nur beschrieben wurden, live und in Farbe sehen sozusagen. Und das Ganze ist echt super, um vor allem Kindern die vielfältige Welt dieses besonderen Lebensraums mehr näher zu bringen. Aber auch als Erwachsene auf jeden Fall fand ich das sehr spannend. Und erkunden kann man da verschiedene Ökosysteme, nämlich Nordsee, Hochsee, Tiefsee, Tropenmeere und Eismeere. Und was auch ganz spannend ist, diese ganzen verschiedenen kann man auch noch in drei Stadien sehen sozusagen, nämlich früher, heute und morgen. Kleiner Hinweis, ich fand es ein bisschen schwierig zu finden. Man muss quasi, wenn man die App hat, am unteren Rand immer so hochziehen, dann erscheint ein Steuerrad und das kann man sozusagen nach links und nach rechts drehen, um dann halt in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu springen und sich dann diesen Lebensraum nochmal anzuschauen. Sehr süß gemacht und auch ziemlich lösungsorientiert, also zeigt dann auch wirklich Möglichkeiten, wie man eben die Zerstörung der Meere mit Hilfe wirksamer Projekte stoppen kann. Auch da was, wo ihr euch in irgendeiner Form selbst einbringen könnt. Was ich aber empfehlen würde, tatsächlich wäre, dass man es nicht aufs Handy runterlädt. Dafür ist es tatsächlich dann zu klein alles. Aber auf dem Tablet funktioniert das auch super. Da habe ich das jetzt mir runtergeladen. Gibt es bisher nur für den Google Play Store, also nur für Android. Aber bestimmt kommt das bei Zeiten auch in den, wie heißt das, Apple Store?
Apple Store.
Nee, sind Apple Store nicht die Geschäfte? Heißt es iStore? Oh, ich kenne mich nicht aus mit Apple-Produkten.
Jedenfalls in der iOS-Version.
Genau. Für Apple-Handys, für iPhones gibt es das bestimmt auch irgendwann. Oder für, wie gesagt, für iPads eher. Also ich würde es echt eher fürs Tablet empfehlen. Aber schaut da mal rein, das Ganze ist kostenlos und es macht echt Spaß, sich da mal ein bisschen durchzuspielen. Genau, man kann nämlich auch so kleine so Münzen verdienen sozusagen, sich dann die Zukunftsbilder zum Beispiel freizuschalten. Also ja, hat auch so ein bisschen so einen Mario World oder so Faktor. Wie hieß das? Mario World? Ja, ja. Ne? Das, wo du die Coins sammeln musstest, ja.
Sehr cool. Ja, und wenn ihr jetzt traurig seid, dass Jana kein Buch mitgebracht hat, ich bin nicht enttäuscht, weil ich finde deine Empfehlung ziemlich cool. Also werde ich mir auf jeden Fall näher anschauen. Aber ich habe noch was in eigener Sache. Ich habe heute ein schönes Sonderheft nämlich für euch noch dabei aus der Landidee-Familie. Natur erleben. Das passt hier nämlich, finde ich, auch wie die Faust aufs Auge zum Thema. Da gibt's wirklich traumhaft schöne Naturfotos und total spannende Geschichten, wo man echt was lernen kann über die Natur. Also Blumen, die uns die Zeit ansagen, tierische Trunkenbolde zum Beispiel, die Schönheit wilder Bienen wird euch näher gebracht, die Geheimnisse der Bäume oder wie Tiere und Pflanzen sich austricksen. Und das läuft einmal sozusagen durch die vier Jahreszeiten. Das heißt, ihr habt auch wirklich relativ lange was davon, von diesem schönen Sonderheft. Das muss ich euch an der Stelle auch nochmal empfehlen. Jetzt aber geht's rein in meine Good News. Genau. Und ich habe tatsächlich heute in der Mittagspause, als ich übers Feld geradelt bin, hatte ich das große Glück, dass wirklich minutenlang einer neben mir hergelaufen ist. Die Rede ist vom Feldhasen.
Hatte ich gesehen und dachte, das ist eine Freundin.
Ja, und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das passt ja heute hervorragend. Über dich spreche ich nachher. Denn es gibt ein Allzeithoch bei den Feldhasen. Auch diese wurden gezählt, ja, in einem Citizen Science Projekt. Passt in dem Fall also total gut. Und es wurden bundesweit dann runtergebrochen 19 Stück pro Quadratkilometer gemessen. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, ist aber tatsächlich, wie gesagt, ein Allzeithoch, also echt ein Top-Wert. Das Frühjahr 2023 war recht trocken und somit hatten die kleinen Hasen, also der Nachwuchs, wirklich optimale Startbedingungen ins Leben. Was heißt das jetzt? Natürlich, wo viel Hasennachwuchs ist, da kann auch immer mehr Hasennachwuchs dann letztlich kommen. Das potenziert sich ja über die Zeit. Es ist noch nicht wie bei Kaninchen.
Ich wollte gerade sagen, da sind, glaube ich, einige auch immer traumatisiert.
Genau.
Von ihren Kaninchen.
Also
ja.
Achtung, bitte auch im Kopf auseinanderhalten. Das Kaninchen ist das eher kleinere, bisschen niedlich wirkendere, das sich eben in Bau und Höhlen zurückzieht. Das macht der Feldhase nicht. Die sind zwar flächendeckend über Deutschland verbreitet, also es gibt sie selbst in Waldgebieten und in urbanen Lebensräumen, also beispielsweise in Berlin. Aber der Feldhase braucht eigentlich insbesondere offene, strukturreiche Landschaften, wie es heißt. Was ist damit gemeint? Wiesen, Weiden und Felder, eher sozusagen die Weite.
Eher menschengemachte Lebensräume auch, ja.
Nicht diesen kleinen Rückzug, wie das bei den Kaninchen der Fall ist. Und dadurch, dass es eben im Frühjahr 2023 trocken und relativ warm war, könnte man fast sagen, dass der Feldhase ein Gewinner des Klimawandels ist. Insgesamt ist der Feldhasenbestand in Deutschland jetzt eben gewachsen. Das ist die positive Nachricht. Also es wird von der Deutschen Wildtierstiftung geschätzt, dass etwa 2 Millionen Feldhasen plus minus in Deutschland leben. Das klingt jetzt erstmal ganz gut, aber es ist eigentlich nur eine aktuell positive Entwicklung. Der langfristige Trend, also so in den letzten 50 Jahren, ist die Anzahl gesunken. Das könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich vorstellen. Diese weiten Flächen haben wir einfach nicht mehr flächendeckend, sondern einfach intensive Landwirtschaft. Das heißt, die Landschaft ist an sich auch weniger abwechslungsreich. Der Lebensraum für die Feldhasen wird dadurch total knapp. Was kann man jetzt tun? Also zum einen Lebensräume erhalten. Da helfen tatsächlich auch Blühstreifen zum Beispiel. und eben wiederherstellen. Auch einfach diese Lebensraumfragmentierung, wie es heißt, also diese Durchschneidung von Straßen, Siedlungen und landwirtschaftlichen Aktivitäten so ein Stück weit abschaffen und dadurch Korridore für den Feldhasen schaffen, die Lebensräume wieder verbinden, sodass sie sich einfach besser verbreiten, ausbreiten und leben können. Aber zumindest eine kleine positive Nachricht.
Ich habe schon lange keinen Feldhasen mehr gesehen, glaube ich.
Ich war so beeindruckt. Die sind wirklich, wirklich groß.
Ja.
Also der hatte tatsächlich die Länge meines Fahrrads, als er neben mir gelaufen ist. Ich war schwer beeindruckt.
Ja, man unterschätzt das. Es ist halt nicht so Kaninchengröße, ne? Das sind schon ganz schöne Klopper. Ne?
Ja, absolut.
Aber schön. Also wenn es jetzt so viele gibt, begegnen ja hoffentlich mehr von uns auch mal wieder ein Feldhase. Mhm. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wir haben schon gesagt, falls ihr jetzt angefixt seid von Citizen Science und Lust habt, bei einem der vielen Projekte, die wir heute vorgestellt haben, oder vielleicht auch bei einem ganz anderen Projekt mal mitzumachen, oder wenn ihr schon bei irgendwas mitmacht und sagt, boah, das habt ihr gar nicht erwähnt, das fand ich total cool, schreibt uns sehr, sehr gerne dazu.
Ja, gerne.
Wenn ihr da schon irgendwo engagiert seid oder jetzt euch engagieren möchtet, das würde uns total freuen. Denn wie gesagt, man kann da mit relativ wenig Aufwand sehr viel Gutes leisten, einfach dadurch, dass man es in der Masse sozusagen tut. Und dabei bestimmt auch noch viele coole Leute kennenlernen, ne, die dann mit einem zusammen da irgendwie arbeiten, sozusagen auf freiwilligen Basis, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man irgendwie neue Passionen entdecken kann. Ist ja auch total schön.
Absolut. So, das war, finde ich, ein total schönes Schlusswort. Danke an euch alle, dass ihr wieder dran geblieben seid bis zum Ende. Und wir hoffen, dass wir uns in 14 Tagen wieder hören mit der nächsten Folge Grünland. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann. Ciao.